In der Predigtreihe zur Jesuswoche mit dem Titel Mutmachend, im Gedränge auf dem Weg und in der Stille im Zimmer hören wir auf den Predigttext zu Lukas 8, die Verse 40 bis 56. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von keinem geheilt werden. Die trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus fragte, wer hat mich berührt? Als es aber alle abstritten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als aber die Frau sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater und die Mutter des Kindes. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder und sie stand sogleich auf. Und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Und ihre Eltern entsetzten sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Ja, lieber heiliger Vater, lieber ewiger, allmächtiger Gott, wir beten dich an. Wir beten dich an in deiner Weisheit, in deiner Größe, in deiner Macht, in deiner Herrlichkeit. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich in Jesus Christus gezeigt hast, dass du dich offenbart hast, dass du in unsere finstere Welt gekommen bist und dass du, Herr Jesus Christus, gekommen bist zu heilen, zu retten, lebendig zu machen und ewiges Leben zu bringen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Retter, der Heiland bist, der ganzen Welt und auch unseres Lebens. Herr, du hast uns auch geheiligt, gereinigt und gerecht gemacht und so dürfen wir jetzt vor dir erscheinen. Wir dürfen vor dem Vater erscheinen. Wir dürfen als Gemeinde vor dem Vater stehen. Wir dürfen als Gemeinde Gemeinschaft miteinander haben. Wir dürfen Gemeinschaft mit dir, dem lebendigen Gott, haben. Und wir sind auch vereinigt mit der Gemeinde und den Heiligen, die schon oben bei dir sind. Danke, lieber Herr, dass du uns auch heute Morgen jetzt Weisung, dass du uns Trost, dass du uns Kraft, dass du uns Heilung schenken willst, dass du uns durch dein heiliges Wort, Herr, berühren willst. Und wir kommen einfach so, wie wir sind, vor dich. Wir kommen mit all unseren Sorgen, mit unseren Nöten, mit allem, was uns bewegt, was uns bedrängt, was uns beschäftigt, auch was uns ablenkt so oft. Herr, wir legen dir unser Leben heute Morgen wieder neu vor dich und wollen dich einfach bitten, berühre du uns, verändere du uns und heilige uns, reinige du uns auf dem Weg zu dir, zur Ewigkeit. Und das bitten wir dich auch, Herr, dass du dein Werk weiterführst in deiner weltweiten Gemeinde, auch da, wo Geschwister in Not, in Unterdrückung und in Verfolgung sind. Du, Herr, baust deinen Tempel, dein Haus, deine Gemeinde. Und auch dein Volk Israel legen wir dir wieder hin in diesen letzten Tagen, Herr. Halte deine Hand über diesem Volk und lass auch dort Menschen dich erkennen und dich anbeten. Und jetzt danken wir dir, Herr, dass du das, was du angefangen hast in uns, in deinem ganzen Werk, in der Gemeinde, was du vorhast mit dem ganzen Kosmos, du wirst es zu Ende bringen. Du bist der Anfänger und der Vollender. Wir beten dich an. Nimm du es unsere Herzen, unsere Ohren. Mach uns dann auch gehorsam im Tun und segne du Andreas Schäfer im Verkündigen deines Wortes. Du, Herr, bist da mit deiner heiligen Gegenwart. Amen.
Ach, das ist einfach gut. Dieser Bericht ist einfach nur gut. Ach, das geht jetzt Jesus Leuten seit 2000 Jahren so. Das sind wir ja nicht die Ersten. Das merkt man ja auch an den Liedern. Eins haben wir ja schon gesungen, den Saum deines Gewandes, einen Augenblick berühren, da schwingt das durch. Und nachher, damit sie ein bisschen mitkriegen, noch den Klassiker dazu. Da heißt dann nachher noch, im welch Glück ist es, erlöst zu sein. Dann auch noch in dieser berühmten Strophe. Ich blicke voll Beugung und Staunen. Entschuldigung. Ich fasste den Saum seines Kleides. Da ward seine Kraft mir zuteil. Und damit sind wir ja mittendrin. Einer der ganz großen Berichte einer Doppel-Jesus-Begegnung. Das ist das ganz Besondere, was wir hier in diesem Text haben. Das ist ja eine Schachtelgeschichte. Da ist eine Geschichte in der Geschichte drin. Und diese Schachtelgeschichte, die gibt es ja dreimal. Also wenn Sie viel Zeit haben, lesen Sie Markus. Wenn Sie ganz wenig Zeit haben, lesen Sie Matthäus. Und wenn Sie mittelfristig lang Zeit haben, lesen Sie Lukas. Siehe Lukas heute. Also wir haben die Mittellänge gewählt, was die Texte angeht. Aber die Grundidee ist bei allen dreien klar. Es ist eine Geschichte in der Geschichte. Es ist die Geschichte von der Auferweckung der Tochter des Jairus, vorne und hinten. Und es ist in der Mitte diese ganz eigentümliche Erzählung und Berichterstattung von dieser Frau mit ihrer Erkrankung. Und wir haben ja gesagt, diese Jesus-Begegnungstexte, die wollen wir insbesondere auch im Zusammenhang mit unserer Jesus-Woche ein bisschen lesen und verstehen. Weil es da darum geht, was geschieht da eigentlich, was passiert da eigentlich, wenn Menschen Jesus begegnen, erstmals Jesus begegnen. Und wenn wir miteinander in einem Jesus-Begegnungsfeld sind, das ist ja so unterschiedlich. Aber hier ganz eindeutig. Hier steht die große Überschrift drüber. Mutmachend. Einfach nur mutmachend. Und das hängt natürlich daran, dass wir umgekehrt bei uns so oft überfordert sind. Wir hängen ja so oft in unseren Grenzen drin, wo wir gar nicht wissen, wie kriegen wir das hin und wie können wir aussteigen aus den Rahmenbedingungen, die uns da so gegeben sind und diese Enge, die uns bedrückt und diese Unfähigkeit, die uns kennzeichnet und unserem Glauben, mit dem wir nicht zufrieden sind und all dem ganzen Kram. Wir kommen quasi wie so kleine eingesperrte Wesen in den Raum von Lukas 8 und denken, ist ja unglaublich. Oh mein Gott, ist das gut. Herr Jesus, bist du gut. Ich habe furchtbare Grenzen. Und du bist so grenzenlos. Ich bin so eingesperrt in meine Geschichte. Und du kommst mit meiner Geschichte klar. Ich bin tatsächlich mit meinem Glauben so unzufrieden. Und du bestätigst in mir hier. Und diese drei Stichworte von unseren Grenzen und von unserer Geschichte, von unserem Glauben, die soll uns bewegen, wenn wir diesen Text heute Morgen ein klein wenig uns angucken. Es ist ja hochinteressant, dass hier ja etwas Faszinierendes passiert. Das ist ja unglaublich. Viele von uns, die sind schon so christlich sozialisiert, die ziehen das einfach locker durch. Dass da mal eben so ein Mädchen von den Toten aufersteht. Aber was da passiert, ist ja Wahnsinn. Und dass hier Lukas, der Arzt, und das berichtet und das einer Art und Weise erzählt und dann diese Frau mit ihren 12 Jahren, die da jetzt eben tatsächlich gesund wird von ihrer Krankheit, das ist natürlich eine ganz klare, reale Erzählung. Ja, tatsächlich, Menschen sind im Umfeld von Jesus geheilt worden. Ja, es gab immer wieder auch Einzelfälle von Personen, die aus den Toten auferweckt wurden und nochmal eine Verlängerung, eine Phase ihres irdischen Lebens hineingeführt wurden. Im Lukas-Evangelium ist das schon die zweite Berichterstattung. Wir haben ja schon die Auferweckung des jungen Mannes von Nain. Jetzt kommt hier dieses Mädchen, was da von den Toten auferweckt wird. Aber bei allem Wunderbaren, was da drin steckt, lasst uns das sehr klar sehen, sehr, sehr klar sehen. Damals und heute in gleicher Weise, wenn wir jetzt sagen würden, oh ja, ja natürlich, bitte, bitte, mehr so Heilungen und natürlich super wär's, wenn noch ab und zu mal so eine Totenauferweckung geschehen könnte, dann würden wir sagen, jein. Dann verstehen wir bei allem Schönen und bei allem Realen, was da passiert ist, dass diese Frau gesund geworden ist oder dieses Mädchen auferweckt worden ist. Wir wissen doch, dass selbst damals schon, vielleicht ein Dorf weiter, ein ähnlicher Fall war und dieses Kind ist nicht geheilt worden und dieses Kind ist gestorben und ist auch tot geblieben. Und um die Frau herum, die geheilt worden ist, standen viele andere und waren mit in dem Zug, mit in dem Gedränge, haben das erlebt und haben diese Erfahrung nicht gemacht. Und deswegen ist ganz klar, dieser Text und viele andere Texte, die kommen aus der Ewigkeit und die nehmen uns mit in die Ewigkeit hinein. Der Gedankengang ist der, dass in dem Text, wo Jesus da ist, sichtbar wird, jetzt kommt endlich der einzigartig im Alten Testament angekündigte auf diese Erde. Jetzt ist er da. Und wenn er da sein sollte, dann musste das, so hat das Alte Testament das uns gesagt, dann muss das belegt werden durch ganz besondere, herausragende Zeichen seiner Tat. Die sind geschehen. Und noch überragend mehr, als das Alte Testament angekündigt hat. Noch mehr als ein Elia, noch mehr als ein Elisa, die Totenauferwecker des Alten Testamentes, geschieht es hier bei Jesus. Jesus ist in diesem Text der beglaubigte Messias, wie er im Alten Testament angekündigt ist. Der Mann, den Gott auf diese Erde gesandt hat, der Sohn Gottes. Das eine, er kommt aus der Ewigkeit in diese Zeit hinein. Und er muss viel mehr tun als nur eine Frau heilen. Er muss viel mehr tun, als nur einem Mädchen ein paar Jahrzehnte Lebensverlängerung schenken. Das, was hier angelegt ist, das weist aus der Enge unseres Lebens ganz weit hinaus in den Raum der Ewigkeit hinein. Der hier steht, ist nicht nur der Lebensverlängerer, ist nicht nur der Lebensoptimierer, ist nicht nur nochmal der Lebensschenker für eine gewisse irdische Zeit, sondern der hier steht, ist genau der Ihnen und mir in unsere Zeitlichkeit die Ewigkeit schenken möchte. Dieser Jesus, der ist wirklich grenzenlos. Grenzenlos, nicht nur eben in einer begrenzten Weise jetzt in diesem Geschichte, sondern unglaublich in dem, was er getan hat. Indem er, der hier steht, seinen Weg ans Kreuz gegangen ist, hat er die Mächte, die er hier punktuell zurückgewiesen hat, ein für alle Mal besiegt. Er hat die Macht des Todes besiegt. Er hat die Macht der Sünde besiegt. Er hat die Hölle besiegt. Er ist es. Sünde, Tod, Hölle, Mächte, die in Christus Jesus ein für alle Mal besiegt sind. Und jetzt kommt in unsere ganze kleine Schachtel-Existenz, in der wir da so sind, mit all dem, was uns ausmacht, kommt diese unglaublich gute Luft der Ewigkeit hinein. Oh mein Gott, deine Grenzenlosigkeit, die holt mich aus meinen unglaublich engen Grenzen heraus. Und dafür danke ich dir. Nein, es ist viel zu eng, wenn wir nur in Anführungszeichen eine bewegende Heilungsgeschichte, ein Doppelwunder sehen würden, sondern wir sehen hier diese grenzüberschreitende Tat von Jesus Christus. Es wird durch ihn die Zeit geschaffen, der es keinen Tod, keine Sünde, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Einschränkung mehr gibt. In der das gilt, was wir dann durch Johannes Offenbarung im 21. Kapitel lesen. Siehe, ich mache alles neu, so wie es dann im Leitwort der Jahreslosung für dieses Jahr heißt. Grenzenlos. Er überspringt, er überschreitet alle Grenzen. Und deswegen natürlich ganz klar, das merken wir ja, da muss man sich jetzt für entscheiden. Man muss sich entscheiden, stehe ich auf der Seite dieses grenzüberschreitenden Gottes? Oder bleibe ich in meiner kleinen alten Welt zurück? Spüren Sie mit mir in dem Text die alte Welt? Ah, man spürt sie deutlich. Man spürt sie sogar bei den Jüngern. Die Jünger sagen, du musst doch, ganz klar, wenn du so gedrängt wirst, natürlich berührt dich irgendjemand, das macht doch kein Theater da, ist ja ganz selbstverständlich. Und Jesus bleibt dabei, es hat mich an einer ganz anderen Weise berührt. Oder sie lachen über ihn. Als er reingeht, natürlich die Expertinnen für den Trauergesang damals, die haben gesagt, da drin liegt eine Leiche von einem Kind, furchtbar. Und der reingeht, der hat keine Ahnung von der Macht des Todes. Oder die Personalabteilung, die zu Jairus kommt und sagt, Jairus, du brauchst dich jetzt nicht mehr weiter bemühen. Time out, zu spät. Auf welcher Seite stehen wir? Auf der Seite des alten Systems? Oder gehen wir tatsächlich mit ihm hinein und sagen, mein Gott, meine Grenzen sind nicht deine Grenzen. Und meine kleine Zeitlichkeit ist nicht deine Ewigkeit. Und freundlicherweise, deiner Güte, deiner unendlichen Liebe, bist du in meine Zeit hineingekommen und hast mein Leben mit Ewigkeit beschenkt. Menschen des Glaubens sind Menschen, in denen die Ewigkeit angekommen ist. Und wir dürfen diese Luft auch an diesem normalen Sonntag wieder atmen lernen, wo wir manchmal so gedrückt, zusammengedrückt unserer kleinen zeitlichen Existenz vor uns hin vegetieren, neu wieder zu atmen, den Raum der Ewigkeit, der uns in Christus geschenkt ist. Das ist das eine. Das andere an diesem Text ist natürlich, dass wir merken und spüren, das ist ja eigentlich nicht so richtig gut, was hier abgeht. Denn diese beiden Schicksale, die hier uns beschrieben werden, diese beiden Schicksale sind ja in einer ungewöhnlichen Weise verschränkt. Und zwar über eine Zahl, das ist ja jedem aufgefallen. Da werden ja zwei Personen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, in dieser Geschichte über eine Zahl verknüpft, die Zahl 12. Die Zahl macht es jetzt hier gar nicht. Sie brauchen jetzt gar nicht Zahlen symbolisch die 23 mal drehen, sondern dass es die gleiche Zahl ist. Dass die 12er-Zahl bei dieser Frau auftaucht und dass die 12er-Zahl bei diesem Mädchen auftaucht. Damit stehen wir vor einem Phänomen. Das Phänomen, was uns in der Bibel hier beschrieben wird, ein ganz modernes Phänomen, aber in ganz alter Sprache hier verschrieben, dass etwas verschränkt wird. Dinge werden verbunden, die eigentlich, seien wir ehrlich, gar nicht verbunden gehören. Denn natürlich, wir spüren das ja, beide Seiten denken, ja nett, dass du jetzt 12 Jahre alt bist, du Mädchen, aber ich bin 12 Jahre krank. Und umgekehrt denken die Eltern, ja natürlich, schön, dass du schon 12 Jahre krank bist, aber unsere 12-jährige Tochter ist tot. Und jetzt werden diese beiden Geschichten so in Anführungszeichen ungut verschränkt. Oh, Sie kennen das doch in Ihrem Leben. Dass Dinge verschränkt werden, wo Sie sagen, nee, will ich gar nicht, brauche ich nicht. Aber Sie kommen aus Ihrer Geschichte nicht raus. Sie kommen aus der Verschränkung nicht raus. Und Sie können doch diese beiden Schicksale nicht vergleichen, oder? Können Sie das vergleichen? Die kleine Prinzessin von Jairus, einziges Mädel vom Synagogenvorsteher, da läuft alles cool. Und diese Frau ohne Namen, wo nichts cool läuft, seit 12 Jahren, kann man das vergleichen? Kann man das gegenrechnen? Ja, Jesus würde sagen, ja, natürlich kann man das gegenrechnen. Jetzt bist du schon 12 Jahre krank, da kommt es auf 2 Tage auch nicht mehr an. Jetzt muss ich erst mal mich darum kümmern, dass mein todkrankes Mädchen wieder da ist. Und die Frau sagt, ich habe doch gar keine Ahnung von deinem 12-jährigen Mädchen. Ich bin seit 12 Jahren krank, habe einmal die Chance, Jesus zu begegnen. Und so stehen die sich gegenseitig im Weg. Der eine sagt, ich brauche Jesus ganz. Und der Jesus sagt, ich brauche Jesus ganz. Und wir sagen, was für eine bescheuerte Verschränkung meiner Biografie. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert. Wenn es so nicht gewesen wäre, wäre es so gelaufen. Und dann kommt dieser furchtbare Irreales dazu. Und dann sind wir am Ende. Wir verkannten uns und wir sehen uns in diesem furchtbaren Geflecht aus Vergleicherei und Konkurrenz und all dem, was so dazugehört. Und sehen uns in einem großen Schrei, dass wir uns aus unserer kleinen, bescheuerten Geschichte nicht aussteigen können. Hätte ich, wäre, sollte, müsste. Kennen Sie dieses Gefängnis? Und jetzt Jesus. Und jetzt Jesus. Ist das nicht Es ist nicht außergewöhnlich. Er steht da und wir sagen, Jesus, jetzt musst du dich mal entscheiden. Bist du für die Frau oder bist du für das Mädchen? Wähle, ein ethischer Konflikt. Und er sagt, nein, muss ich nicht. Deine biografischen Verschränkungen, deine Grenzen, dein Eingesperrtsein, dein Nicht-Gutheißen, dass der und die und das und so gerade ist, berührt mich in gar keiner Weise. Ich komme mit deiner Geschichte klar. Ich komme mit deiner Geschichte klar. Und ich komme sogar noch mit der Geschichte klar, die daneben abläuft. Und ich komme sogar, oh erstaunlich, mit dieser bescheuerten zeitlichen, räumlichen Verschränkung klar, wo ihr gedacht habt, das müsst ihr auseinanderziehen, das müsst ihr sortieren, das müsst ihr anders machen, damit die und die jeweils zu ihrem Recht kommen. Gott sagt, ich habe damit überhaupt kein Problem. Trauen Sie ihm das wirklich zu? Trauen Sie ihm das wirklich zu? Und sind wir in der Rolle des Jairus sozusagen jetzt? 12 Jahre ist alles so gut gegangen, hör doch jetzt nicht auf, Herr. Oder stehen wir in der Rolle dieser Frau und sagen, 12 Jahre war alles bescheuert, Herr, jetzt änders. Trauen wir es ihm zu? Trauen wir es ihm zu, dass er tatsächlich diese außergewöhnliche Autorität und Fähigkeit besitzt, mit unserer individuellen Biografie und Geschichte klarzukommen, obwohl sie aus unserer Sicht vielfach ganz doof verschränkt ist. Was ist das für ein Gott? Ist das mutmachend? Ist das mutmachend? Und jetzt schauen wir uns noch einmal die Geschichte in dieser Geschichte an. Wir schauen uns noch einmal diese Frau an. Denn diese Frau, wie sie hier uns beschrieben wird, die hatte ja ganz eindeutig die schlechteren Karten. Da hatten wir noch eine Lobby. Da haben wir den Synagogenvorsteher. Da haben wir jemanden, der noch eintritt für dieses Mädchen. Da haben wir noch das Elternhaus. Da haben wir noch, lese die Parallelberichte, Personal, die alle das Geschehen um dieses Jairus-Kind natürlich begleiten. Diese Frau, ohne Namen, steht sie da. Und geht an diesem Tag ihren ganz besonderen Weg. Und jetzt bekommt diese Geschichte dadurch ihre Schönheit, dass jetzt diese Frau mit dieser 12-Jahres-Verschränkung den gleichen Titel kriegt wie das Mädchen von Jairus. Nur sie kriegt den Titel von jemand anderem. Dass Mama und Papa zu ihrem Kind Tochter sagen, das ist ja noch klar. Dass aber jetzt Jesus dasteht und dieser Frau in ihr Leben sagt, meine Tochter, das gibt natürlich dieser Geschichte eine außergewöhnliche Schönheit. Sie in einer ganz anderen Weise ins Beziehungsfeld geraten, als sie das hätte jemals sich vorstellen können. Man kann das auf der einen Ebene natürlich selbstverständlich mit gutem Recht verstehen, im Tochterbegriff, was das Volk Israel betrifft. Wobei die Ausleger sagen, allein das Possessivpronomen ist schon ein bisschen komisch, meine Tochter. Aber natürlich kann man es viel weiter, viel intensiver verstehen. Und so tun wir es natürlich auch, dass wir sagen, wer sagt denn hier, meine Tochter? Er sagt Jesus, er sagt der lebendige Gott. Er sagt in das Leben dieser Frau, meine Tochter. Er nimmt sie in eine Beziehungswelt hinein. Die können Sie jetzt durchziehen bis in den Gemeindebegriff des Apostels Paulus, danach in den apostolischen Briefen, wunderbar beschrieben. Aber hier entdeckt diese Frau, hier entdecken Sie und ich, dass unsere Begrenzungen in den geschichtlichen Verschränkungen, die uns so vermeintlich so einsperren, klar rechnen dürfen, müssen und können mit der unglaublichen Fähigkeit unseres Gottes, mit jeder Biografie, mit jeder Geschichte, mit jeder noch so unnötigen Verschränkung klarzukommen und eine starke Geschichte aus ihrer Geschichte zu machen. Und aus ihrer Geschichte und aus ihrer Geschichte und aus meiner Geschichte. Das ist das Zweite. Und das Dritte, es geht ja nicht nur um die Grenzen, es geht natürlich auch neben diesem Geschichte-Begriff, es geht auch um den Glauben, seine Glaubensgeschichte. Und ich glaube, Sie können sehr schnell entdecken, dass natürlich die Ausleger mit dieser Glaubensgeschichte sehr, sehr, sehr unzufrieden sind. Also unzufrieden sind sie natürlich, das fällt ja sofort auf, mit dieser Frau. Ach, so kann man ja nicht glauben. Also das geht ja gar nicht. Also das ist nicht theologisch abgewogen. Das ist ja überhaupt gar nicht, man weiß gar nicht, was die eigentlich glaubt. Das geht ja fast ins Magische rein mit Berühren. Oder dann wird es schon ganz, ganz gruselig. Und dann sehen wir so irgendwelchen kultischen Kram davor und so denken, gute Frau, das ist mir ganz suspekt, was diese Frau da macht. Und nee, das ist ganz schwierig. Und Jairus, ja, okay, er hat seinen Schritt gewagt. Und dann fängt er ja schon an zu schwächeln, kriegt die mittlere Panik, nur weil Jesus nicht gleich konsequent mitgeht, sondern so einen kleinen Unterbrecher reinlegt. Und als dann diese Nachricht kommt, ein Kind ist gestorben, da sieht man, wie der Schatten des Zweifels sich über diesen Jairus legt. Das ist ja, würden wir sagen, nachvollziehbar. Und da muss ihn ja Jesus richtig aufpäppeln. Er muss ihn ja aufpäppeln. Er sagt, glaube nur, glaube nur. Also beide Male jetzt nicht, wo war es denn richtig? Ah, beim Hauptmann von Kapernaum, da war es doch gut. So mehr Storys, das wäre gut. Nur ein Wort, Herr, und mein Knecht wird gesund. Das ist so ein bisschen die Art, wie wir denken, so muss das sein. Ich stehe da und ich glaube, aber nicht dieses, ja, mit dieser Frau da und nicht dieses, jetzt komm halt durch. Und sind Sie eigentlich glücklich mit Ihrem Glauben? Dann haben Sie so morgen aufgestanden, haben Ihren Glauben angeguckt, und oh, schön, so gut, wie ich da so vertraue und meinen Weg gehe und so mutig und tapfer und zuversichtlich. Oder kennen Sie sich aus und denken, oh, meine Zeit. Ist das ein Gegurke? Jetzt bin ich schon ein halbes Jahrhundert mit dir unterwegs, Herr Jesus. Und ich habe den Eindruck, ich gehe 5 Schritte vor und 6 zurück. Und es ist hin und her. Und wie siehst du das? Wie siehst du das? Wie siehst du diese Frau? Wie siehst du diesen Jairus? Ich wäre gern Hauptmann von Kapernaum. Aber das bin ich doch nicht. Und jetzt sagt Jesus zu dieser Frau, trotz allem war ein bisschen schwach, aber... War jetzt nicht ganz optimum, aber ich lasse mal Gnade vor theologischem Recht ergehen. Du wirst gesund werden. Sondern er sagt diesen wunderschönen Satz, meine Tochter, dein Glaube, wirklich, Herr? Willst du nur ein bisschen aufbessern? Nochmal nachfragen? Eine Besserung, einen Optimierungsweg anzeigen? Dein Glaube, meine Tochter, hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Eine 100-prozentige Bestätigung. Eine 100-prozentige Bestätigung für dieses Gegurke von Glauben. Und bei dem Mann doch auch. Als der emotional zusammenschnürt wie ein Luftballon, aus dem die Luft rausgeht, sagt Jesus ja nicht zu ihm, Kerle, wäre schön gewesen, aber jetzt halt nichts mehr drin. So sagt, glaube nur. Ich will Sie nicht nerven, aber wunderschöne Nuancen in der griechischen Sprache, was dieses Sätzchen Glaube nur betrifft. Also Matthäus, Markus, ein bisschen anders als Lukas. Wir konzentrieren uns auf Lukas. Und so wie das Verb bei Lukas konstruiert ist, sagt Jesus diesem Mann, jetzt fordere ich dich auf, noch einmal alle deine Glaubenskräfte zusammenzunehmen. Also er weiß, wie es ihm geht. Er weiß, wie der zusammengeschnurrt ist. Er weiß, wie der sich jetzt fühlt. Dass er nicht in einer Position der Stärke und der Zuversicht, dass ein Weg nach Hause geht, wo das Personal gerade gesagt hat, deine Tochter ist gestorben. Er weiß das und er baut ihn auf, indem er das sagt. Jetzt das Glaubenspaket nicht einpacken, Jairus, jetzt das Glaubenspaket nicht einpacken. Zieh es durch. Und ich weiß nicht, wie der Jairus da reingegangen ist, wie er das Gelächter da dieser Trauerfrauen wahrgenommen hat. Ich weiß nicht, was er getan hat, ob er seiner Frau überhaupt die Augen schauen konnte. Denn die wusste ja schon, da drin liegt unsere tote Tochter. Ich weiß es nicht, aber sie sind da reingegangen, dieses Zimmer. Und die drei Jünger waren mit dabei. Und dann sagt Jesus diesen schlichten Satz, Kind, steh auf. Das heißt, dieser Jairus Glaube, der wird belohnt. Ich weiß nicht, wie hyperkritisch, theologisch sauber, biblisch fundiert sie ihr kleines Glaubenspaket sich vorgenommen haben. Und ich sage Ihnen, sie werden es nie erreichen. So wie sie glauben wollen, werden sie es nie tun. Känzeln Sie Ihre Ideale, crashen Sie sie, schreddern Sie sie und steigen Sie ein in das Glaubenskonzept von Lukas 8. Er sieht es, er weiß es und er kommt mit diesem Fragment des Glaubens dieser blutflüssigen Frau klar. Er kommt mit dem zusammengeschnürten Glauben des Jairus so weit gut klar und er steht vor uns in dieser Erzählung und bringt zum Ausdruck, jetzt pump dich doch nicht so auf in deinen Glaubensideen, die du nie erreichen wirst und immer daran scheitern wirst, sondern wirf deine kleine zerbrechliche Existenz in die Waagschale und ich erkenne, du vertraust mir. Mann, ist das gut. Mann, ist das gut. Wir rüsten uns auf, wir suchen alle Ressourcen, wir kratzen zusammen, was wir so können. Wir versuchen mit dem, was wir haben, das Beste hinzukriegen und sind doch so furchtbar an unseren Grenzen. So zusammengepackt in unseren kleinen, verschränkten Geschichten, so unzufrieden mit unseren Glaubenswirklichkeiten. Und jetzt steht da Jesus da. Jetzt steht er da. Und er steht da und sagt, und so kann es sein. Und so kann es jetzt auch in diese Woche hineingehen. Genau so, in diese Woche und auch in die Jesuswoche. In der Jesuswoche haben wir genau das gleiche Problem, oder? Wir stehen vor Grenzen. Ja, aber natürlich. Nur weil wir drei Flyer gedruckt haben und fünfmal uns hier vorne drehen und acht Lieder singen. Bitte, sehen Sie die Grenzen nicht. Und dann diese Geschichten, diese Verschränkung. Nein, mein Nachbar, das geht gar nicht. Dass der auch nur mal den Namen Jesus denkt, geschweige denn ausspricht, geschweige denn in eine Veranstaltung käme, wo es um christlichen Glauben ginge. Irreales, vergiss es. Keine Chance. Und dann seien Sie doch ehrlich. Ihre Glaubensfragmente, meine Glaubensfragmente, was die Jesuswoche betrifft, das wollen Sie gar nicht wissen. Und es kommt Jesus. Es kommt Jesus. Und jetzt ist Jesus da und alles ist anders. Du bist so grenzenlos, mein Gott. Und ich danke dir, dass du mich aus der Zeitlichkeit in den Raum der Ewigkeit hineinschauen lässt. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du keine Grenzen hast. Ich danke dir dafür, dass du mit meiner chaotischen, brüchigen, belastenden, einengenden Geschichtswirklichkeit meiner Biografie klarkommst. Aber sowas von. Und dass du eine starke Geschichte daraus machen kannst. Und dass du nicht aufgehört hast, auch weitere starke Geschichten zu machen. Und ich danke dir so sehr, dass ich meine Glaubensideale fröhlich ins Altpapier legen darf. Und ich warten muss, bis aus meiner Sicht meine Glaubenswirklichkeit so stimmig ist, wie ich sie mir biblisch korrekt und abgewogen theologisch vorzustellen habe. Was hast du mit dieser Frau und mit diesem Jairus so klarkommst, das macht mich überglücklich. Und so hänge ich mich an dich, der ohne Grenzen ist. So vertraue ich dir, der starke Geschichten schreibt. Und so bin ich ermutigt, weil ich einen bestätigten Glauben habe. Und so gehe ich in diese konkrete Woche und in diese Jesuswoche mit diesem Jesus, wie er hier uns beschrieben wird. Kommt, wir beten. Herr Jesus Christus, wir treten in deine Gegenwart hinein in diesen Augenblicken und sind dir zutiefst dankbar, dass auch diese Berichte, so oft wir sie lesen, uns die Welt zu dir so wunderbar aufschließen. Und dass wir heraustreten dürfen, auch aus unserem ganzen begrenzten, eingesperrten, aus unseren falschen Wahrnehmungen und Sichtweisen und dir begegnen können, auch in diesem guten Wort. Und wir danken dir an diesem Morgen, dass du es bist, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Anbetung sei dir. Wir hören das Wort für diese Woche neu mit den Ohren auch von diesem Text. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dass wir aus der Zeitlichkeit hineintreten dürfen in deine Ewigkeit. Unser Leben diesen Raum des Himmels atmen darf. Danke dafür. Erhalt uns das auch in diesen Tagen. Und dann weißt du, wie manches Mal unser ganzer Verlauf, unsere Biografie, unsere Geschichte uns unendlich belastet. Und wir so vieles so gerne so anders hätten und so hoffnungslos und aussichtslos und ohne Perspektive und sonst das alles ist und so viele Dinge so schief zu laufen scheinen. Und dann kommst du und hast mit unserer kleinen Geschichte überhaupt keine Probleme, sie zu einer starken Geschichte zu machen. Ach Herr, lass unsere angefochtene kleine Seele das fassen können und durchatmen in deiner Gegenwart. Und am meisten macht uns glücklich, dass du unsere Glaubensfragmente nicht verachtest. Dass du mit diesem Promille, mit diesen Prozenten, die wir da verquer dir gegenüber liefern, dass du traumhaft damit klarkommst. Und so dürfen wir an deiner Grenzenlosigkeit, an deiner Geschichtsmächtigkeit, wir dürfen daran teilhaben, an diesem glaubensbestätigenden Handeln von dir. Und jetzt bitten wir dich, ja, wir bitten dich für unsere Jesuswoche, dass genau das da geschieht, dass du auf diese besondere Weise zum Zug kommst. Und wir bitten dich für uns, für heute, morgen, übermorgen, für die Tage, die vor uns liegen, dass du deinen liebevollen, starken, guten, heiligen Geist, der in uns wohnt, uns das neu wieder klar und bewusst wird, dass wir an dir hängen, dem grenzenlosen Gott, an dem geschichtsmächtigen Gott, an dem Glauben bestätigenden Gott. Gelobt seist du, Herr Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.